Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Susanne Fritz. Guten Morgen. Viele Kirchengebäude müssen schließen, weil nicht mehr genug Mitglieder in den Gemeinden da sind. Aber wer soll die ehemaligen Gotteshäuser nutzen, ohne dass sie der Öffentlichkeit verloren gehen? In der Heilig-Geist-Kirche in Essen gibt es dazu eine Ausstellung, ein Thema gleich in Tag für Tag. St. Anna di Vinadio ist der höchste Wallfahrtsort Europas, heißt es. Die Kirche liegt auf mehr als 2000 Metern in den italienischen Alpen. Zu Ehren der heiligen Anna begeben sich im Sommer viele Pilger auf eine 60 Kilometer lange Nachtwanderung zu dem Wallfahrtsort. Auch darum geht es heute bei uns. Wir starten mit dem Streit um die Nachfolge des Dalai Lama. Er ist das spirituelle Oberhaupt der meisten Tibeter. Doch inzwischen ist der Dalai Lama sehr alt und seine Nachfolge ist unklar. Die chinesische Regierung will die Wahl nicht dem Zufall überlassen. Für die Kommunistische Partei gehört Tibet zur Volksrepublik China. Doch der chinesische Anspruch auf das Land im Himalaya ist völkerrechtlich umstritten. Und die Lage in Tibet ist bis heute angespannt. Immer wieder hat es Aufstände der Tibeter gegen die chinesische Politik und Unterdrückung gegeben. Das spirituelle Oberhaupt der meisten Tibeter ist der Dalai Lama, der seit Jahrzehnten in Indien im Exil lebt. Mehr als 90% der Tibeter gehören dem tibetischen Buddhismus an und so hat der Dalai Lama immer noch großen Einfluss. Nun wird er im nächsten Jahr 90 Jahre alt und es ist die Frage, wer sein Nachfolger wird. Nach der Tradition beginnt mit seinem Tod die Suche nach seiner Reinkarnation in ein neugeborenes Kind. Allerdings will die Kommunistische Partei da ein Wörtchen mitreden. In China gibt es Religion nur unter Kontrolle des Staates. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Shanghai.
Mit schneebedeckte Berggipfel im Himalaya, buddhistische Tempel und bunte tibetische Gebetsfahnen. Dieses Bild zeichnet das chinesische Staatsfernsehen über Tibet. Die Kommunistische Partei kontrolliert die Außenwahrnehmung über den chinesischen Landesteil im Südwesten und propagiert in den staatlich zensierten Medien Religionsfreiheit. Ausländische Journalisten dürfen nicht frei nach Tibet einreisen. Auch für internationale Menschenrechtsorganisationen ist es schwierig, sich ein Bild von der Lage zu machen. Offiziell gehört der Buddhismus, auch der tibetische, zu den 5 anerkannten Religionen in der Volksrepublik. Jedoch alles nur unter den Rahmenbedingungen des sozialistischen Staates, unter der Kommunistischen Partei. Die Kommunistische Partei ist atheistisch, sagt Politikwissenschaftler André Laliberté von der kanadischen Universität Ottawa, der sich in seinen Forschungen unter anderem mit Menschenrechten in China und Taiwan beschäftigt.
They don't have religious authority.
Die Partei hat keine religiöse Autorität. Gleichzeitig sind alle Religionen auch soziale Organisationen. Deshalb hat die Kommunistische Partei seit den 1950ern von allen buddhistischen und daoistischen Klöstern und Mönchen gefordert, dass sie sich in Organisationen registrieren müssen, die von der Kommunistischen Partei als Vertreter dieser Religionen anerkannt sind. Heute leben in China die meisten Buddhisten weltweit, mehr als in Indien. Die meisten sind dem Han-Buddhismus zuzuordnen, der nach der Mehrheitskultur der Han-Chinesen benannt ist und von der Regierung sogar gefördert wurde. Im Han-Buddhismus vermischen sich neben dem Glauben an Buddha auch verschiedene Traditionen chinesischen Volksglaubens.
It's a religion that is considered safe and non-threatening.
Es ist eine Religion, die als sicher und nicht bedrohlich von der Kommunistischen Partei angesehen wird. Was den tibetischen Buddhismus angeht, die Regierung hat kein Problem mit dem Glauben. Das einzige Problem ist, dass tibetische Buddhisten die Autorität des Dalai Lama bevorzugen und die Kommunistische Partei ihren eigenen Anführer an die Spitze des tibetischen Buddhismus setzen will. Das geistige Oberhaupt der Tibeter, der 14. Dalai Lama, ist im Jahr 1959 mit rund 80.000 Tibetern nach Indien geflohen und lebt seitdem im politischen Exil. Grund war ein Aufstand gegen die zunehmende soziale und politische Kontrolle Tibets in der damals noch jungen Volksrepublik. Im Jahr 1989 hat der Dalai Lama für seinen gewaltlosen Kampf für die Freiheit des tibetischen Volkes den Friedensnobelpreis erhalten. Die chinesische Regierung wirft ihm Separatismus vor. Der 14. Dalai Lama sei ein politischer Exilant, der unter dem Deckmantel der Religion antichinesische separatistische Aktivitäten betreibt, sagte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, im August, nachdem hochrangige Beamte des US-Außenministeriums und des Weißen Hauses sich in New York mit dem Dalai Lama getroffen hatten. Die chinesische Staats- und Parteiführung lehnt solche Treffen ab. Für die Volksrepublik ist der Dalai Lama und auch die Nachfolge des 89-Jährigen ein Politikum. Sie will den nächsten Dalai Lama bestimmen. Anfang September gab es in der Stadt Lanzhou im chinesischen Landesteil Gansu ein offizielles Treffen buddhistischer Mönche und staatlicher Religionsexperten. Dabei ging es laut chinesischen Medien unter anderem darum, den tibetischen Buddhismus mit der sozialistischen Gesellschaft zu vereinbaren. Demnach würden tibetische Mönche verstehen, dass eine Zustimmung der chinesischen Regierung bei der Nachfolge des Dalai Lamas wichtig sei. Maya Wang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sieht das kritisch.
Most of the delegates were members of the
Die meisten Delegierten waren Mitglieder der buddhistischen Vereinigung, auf Chinesisch Zhongguo Fujiao Xiehui. Das sind hochrangige Mönche mit politischer Verantwortung. Sie waren nicht zu dem Treffen eingeladen, sie wurden vielmehr von der Regierung vorgeladen. Treffen wie dieses zielen darauf ab, den Druck auf hochrangige Mönche aufrechtzuerhalten, damit sie die Politik der chinesischen Regierung bei der Auswahl der Reinkarnationen unterstützen. Kritiker werfen der chinesischen Regierung in Peking eine Unterdrückung der Tibeter und Assimilationspolitik gegen die tibetische Kultur und Sprache vor. Ein UN-Bericht spricht von rund 1 Million Kinder in Tibet, die in Zwangsinternaten unterrichtet und von ihren Eltern getrennt werden. Zudem gibt es Berichte über Zwangsarbeit. Unter dem aktuellen Staats- und Parteichef Xi Jinping habe sich die Politik in Chinas Minderheitengebieten verändert, so Politikwissenschaftler André La Liberté.
It's just a turn under Xi Jinping.
Es ist eine Wende unter Xi Jinping. Früher konnten muslimische Uiguren in Xinjiang und Tibeter und andere Minderheiten noch weiter ihre Sprache und Kultur erlernen. Aber Xi Jinping vertraut nicht darauf, dass die Minderheiten in China dem Staat treu sein können, während sie ihre eigene Kultur behalten.
That the national minorities could be loyal to China while they keep their culture.
Die Partei erwarte einfach, dass mit mehr Anpassung die Leute ihre eigene Kultur vielleicht vergessen.
Make people forget about their culture.
Im Exil wird die Kultur bewahrt und auch das spirituelle Oberhaupt der Tibeter. Das werde auch so bleiben, selbst wenn die chinesische Regierung einen Nachfolger bestimmt, weil dann würde es de facto zwei geben, so der demokratisch gewählte Präsident der tibetischen Exilregierung, Xie Kyongpen Patsering.
I ask the Chinese government.
Ich frage die chinesische Regierung, ob sie das Problem ein Leben lang behalten will. Weil wenn wir zwei Dalai Lamas haben, dann wird das lebenslang so sein. Und Xi Jinping wird dann schon nicht mehr leben. Es wird dann die nächste Führungsgeneration sein, die sich um das Problem kümmern muss. Von der zweitwichtigsten Persönlichkeit des tibetischen Buddhismus, dem Panchen Lama, gibt es bereits zwei. Der Panchen Lama wurde vor fast 30 Jahren als 6-jähriges Kind von chinesischen Behörden entführt und gilt nach wie vor als Mist. China ernannte dann selbst einen eigenen Panchen Lama.
Angespannte Lage in Tibet für tibetische Buddhisten, aber auch für andere religiöse Minderheiten. Eva Lambi-Schmidt berichtete aus Shanghai.
Thank you.
Kirchen gehören zu den spannendsten Sakralbauten der Welt. Sie sind oft Baudenkmal, Kulturgut und auf jeden Fall Teil des kulturellen Erbes des Christentums. Viele beherbergen Kunstschätze aus den verschiedenen Epochen und locken jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Ob die Renaissancekirchen in Italien oder die gotischen Kathedralen in Frankreich, England und Deutschland. Doch in einer säkularer werdenden Welt müssen viele Kirchen schließen, weil nicht mehr genug Mitglieder in den Gemeinden da sind. Nur wer soll die ehemaligen Gotteshäuser nutzen, ohne dass sie der Öffentlichkeit verloren gehen? In der Heiliggeistkirche in Essen gibt es dazu jetzt eine Ausstellung. Sie heißt Kirchen als vierter Ort, Perspektiven des Wandels. Elin Hinrichsen hat sich dort für uns umgesehen.
Der Ausstellungsraum ist eine Kirche.
Das ist ja die Heiliggeistkirche hier. Die ist in mehrerer Hinsicht eigentlich besonders.
Sie ist eine der ersten Kirchen von Gottfried Böhm.
Also ein bekannter Kirchenarchitekt aus der Nachkriegsmoderne. Man sieht es ja auch hier, wenn man hier in diesen Raum guckt.
Ein lichtdurchfluteter Raum à la Industriedesign, passend zur Zeche Zollverein, die ganz in der Nähe liegt, erklärt Kurator Felix Hemmers. Beton, Stahl, Glas. Kirchen von Gottfried Böhm und anderen Architekten der Nachkriegsmoderne finden international Beachtung und sie stehen unter Denkmalschutz. Trotzdem. Die katholische Kirche hat dieses besondere Gebäude als Gemeindekirche aufgegeben. Es steht seit 4 Jahren leer. Auch das macht die Heiliggeistkirche in Essen zum perfekten Ort für die Ausstellung.
Das ist roher Stahl, genau. Wir haben eigentlich gesagt, die Gestaltung soll sich ein bisschen zurücknehmen.
2,30 Meter hoch, 1 Meter breit. Die Ausstellungsmacher haben sich 19 Gestelle schweißen lassen.
Wir wollen aber, dass gleichzeitig der Kirchenraum an sich auch noch für den Besucher erlebbar bleibt.
In den Gestellen hängen die Kernstücke der Ausstellung. Monitore mit Interviews, je auf der Außenseite, und Infotafeln mit Fotos auf der Innenseite. Es geht um wichtige gesellschaftliche Fragen. Wie lassen sich Kirchen umfunktionieren, um nutzen, um gestalten, ohne dass sie der Öffentlichkeit komplett verloren gehen. Der Abbau von kirchlicher Infrastruktur ist in vollem Gange. Allein in Nordrhein-Westfalen werden in den kommenden Jahren etwa 3000 Kirchengebäude nicht mehr liturgisch genutzt werden. Aber wie sonst? Als Verkaufsflächen, Party-Locations, exklusive Wohnungen?
Wir bemerken, dass plötzlich Kirchen wie einfache Immobilien auf eBay oder auf ImmoScout verkauft werden.
Peter Ködermann ist Geschäftsführer des Vereins Baukultur NRW.
Und vor diesem Hintergrund sagen wir, ist das keine Wertschätzung dem Gebäudetyp gegenüber und auch keine Wertschätzung gegenüber den Bedeutungsebenen, für die Kirchen stehen. Und setzen uns dafür ein, dass es eine andere Auseinandersetzung braucht, um mit Kirchen umzugehen. Damit meine ich nicht, dass jede Kirche erhalten werden muss, sondern damit meine ich, dass man sich grundsätzlich auseinandersetzen muss mit der Frage, was ist es? Wie gehe ich mit einem solchen Gebäude um, auch wenn es seine liturgische Aufgabe verloren hat? Welche Bedeutung ist für den Stadtteil gegeben? Wie steht es in unserer Erinnerungskultur? Könnte sie nicht trotzdem zukünftig soziale Leistungen erbringen? Und dann kann ich immer noch überlegen, ob das passt oder ob das nicht passt. Aber diese Analyse, glaube ich, erfordert eine Kirche, weil sie symbolhaft gebaut ist.
Die Ausstellung zeigt auch Fotos und Infotafeln von Kirchen, bei denen die Umnutzung gelungen ist. Ein Aikido-Übungsraum, Sozialwohnungen, eine Orgelwerkstatt und sogar ein Kolumbarium, also ein Beisetzungsraum für Urnen.
Man kann einfach mehr oder weniger ein bisschen sich treiben lassen durch die Ausstellung.
Also kein vorgegebener Weg. Die Gestelle sind kreisförmig angeordnet und an jedem Monitor hängen Kopfhörer bereit. 19 Interviews mit ganz unterschiedlichen Personen hat Felix Hemmers, der Kurator, geführt. Beispielhaft. Von der Pfarrerin bis zum Investor, von der Stadtplanerin und dem Denkmalschutz bis hin zur Architektin und den neuen Besitzern von Kirchengebäuden.
Es ist ein Prozess, in dem Kompromisse gefunden werden müssen. Das heißt, man muss irgendwie in der Mitte zusammenkommen. So, und wir haben jetzt diesen großen Kreis, der in der Mitte die Möglichkeit bietet, zusammenzukommen. Und eben weil es auch eine Wanderausstellung ist, soll es so ein bisschen als Impuls dienen, hier in der Mitte wirklich dann zu Diskussionen zu kommen, vielleicht ja Workshops zu veranstalten, wie auch immer, um einfach ins Gespräch zu kommen über die jeweiligen Gebäude.
Kirchen als vierte Räume. Klassischerweise nennen Architekten und Stadtplaner das Zuhause den ersten Ort, die Arbeit den zweiten Ort und Orte der Gemeinschaft dritte Orte. Vierte Orte ist eine Neuschöpfung. Sie bezieht sich auf die Herausforderungen und Möglichkeiten von Kirchen, auf die Emotionen, die dranhängen, die Spiritualität der Gebäude und auf die soziale Eingebundenheit einer Kirche in Dorf oder Stadtteil.
Hallo.
Kommen Sie rein.
Schaffen Sie mal durch, oder?
Ja, klar.
Ja?
Die offene Kirchentür hat Passanten angezogen. Die Frau sei keine Gottesdienstgängerin, sagt sie. Aber Kirchen schaue sie sich immer an, egal wo sie gerade sei.
Boah.
Die Stille, die Kühle, das Besondere des Ortes. Das müsse doch erhalten bleiben.
Gehört irgendwie dazu.
Der Kurator lauscht und nickt.
Okay, wenn die Orte jetzt nicht mehr kirchlich genutzt werden, haben sie trotzdem das Potenzial, irgendwie gesellschaftliche, kulturelle, soziale Funktionen, wie auch immer, zu übernehmen. Treffpunktorte zu werden, vielleicht auch demokratische Orte, wo man in den Austausch kommen kann. Und deshalb haben wir diese Ausstellung ins Leben gerufen.
Und die ist noch bis zum 6. Oktober in der Heilig-Geist-Kirche in Essen zu sehen. Elin Hinrichsen war für uns dort. Im südlichsten Zipfel des italienischen Piemonts liegt Sant'Anna di Vinadio, der höchste Wallfahrtsort Europas, heißt es. Die heilige Anna gilt in den Apokryphen, also in den Schriften, die nicht zum biblischen Kanon gehören, als Mutter Marias. Im Piemont wird sie als Beschützerin der Menschen verehrt. Im Mittelalter soll sie an der Stelle, wo heute die Kirche steht, einer Schäferin erschienen sein. Zu Ehren der Heiligen pilgern jedes Jahr im Sommer viele Gläubige auf einer 60 Kilometer langen Nachtwanderung zu dem katholischen Wallfahrtsort. Jan Tolzmann wollte wissen, was den Ort besonders macht und hat ihn besucht.
Entlang der italienischen Seealpen geht es im Auto durch die grüne Wildnis des Valles d'Ora. Eine steile, schmale und kurvige Gebirgsstraße schraubt sich langsam auf 2035 Meter. Hier liegt auf einem ehemaligen Gletscherplateau ein katholischer Wallfahrtsort, das Santuario Sant'Anna di Vinadio. Es ist viel mehr als nur eine Kirche. Der kleine Ort hat einen Dorfcharakter, inklusive Bar, Souvenirshop, Hotel, Unterkünften, Museum und Stellplätze für Camper. In den Häusern ist Platz für 500 Gäste. Sant'Anna gilt als der höchste Wallfahrtsort Europas. Doch es gibt in den Alpen viele Orte, die diesen Titel in Anspruch nehmen. Höchster Wallfahrtsort. Der 42-jährige Priester Erik Turco ist Rektor von Sant'Anna di Vinadio. Er klärt den Konflikt auf. Sant'Anna di Vinadio bleibt
der höchste Wallfahrtsort dieser Größe. Natürlich gibt es auch andere Kirchen und Wallfahrtsorte jenseits der 2000-Meter-Grenze, aber nirgendwo mit so viel Leben und einer solchen Vitalität wie hier. Da können wir uns sicher sein.
Und schon gar keins, das so bequem mit dem Auto erreichbar wäre. Seit über 900 Jahren zieht es Wallfahrer hier hoch. Anfangs gab es nur ein kleines Hospiz für Wanderer, Pilger und Kaufleute auf dem Weg nach Frankreich. Urkunden bezeugen aber, dass spätestens ab 1443 dort die heilige Anna verehrt wird. Und nicht mehr wie zuvor Maria, die Mutter Jesu. Der Grund, die Legende der Schäferin Anna Banis. Irgendwann im Mittelalter soll ihr dort die heilige Anna auf einem Felsblock erschienen sein. Und diese erteilte der Schäferin einen Auftrag. Sie solle hier einen Altar für sie erbauen. Sattes Alpengrün, umringt von Gipfeln. Murmeltiere pfeifen und Grillen zirpen. Mittendrin der sogenannte Erscheinungsstein. Der ca. 4 Meter hohe eiszeitliche Findling ist ein Ziel der Pilger. Auf dem Felsblock thronen zwei Figuren, die heilige Anna gemeinsam mit ihrer vermeintlichen Tochter Maria. 500 Meter weiter steht Anna zu Ehren eine Kirche. Sie beherbergt ein Stück Unterarmknochen der Namensgeberin.
Wir wandern 12 bis 14 Stunden hier hoch, wegen der Hitze jedoch immer nachts. Es geht um 6 Uhr nachmittags etwa von Cuneo aus los und frühmorgens ist man dann hier oben.
In der Kirche hängen selbstgemalte Bilder, die Pilger hier hochgetragen haben. Erik Turco stellt zwei dieser Bilder vor.
Das ist der Anschlag von Barcelona. Erinnern Sie sich? Die Malerin stand damals dort in einer Schlange für Eis an. Sie war nah dran, wurde aber nicht ermordet. Und das hier, das ist ein Bild aus Corona-Zeiten. Es heißt die Einsamkeit. Sehen Sie, der leere Stuhl, ohne dass jemand in der Nähe unserer Kranken ist. Aber auch die Fürsorge der Ärzte und die Hoffnung der Dame, nach Sant'Anna zurückzukehren.
Auch diese Bilder sind zu Fuß in die Kirche getragen worden, am Wochenende, während einer 60 Kilometer langen Nachtwanderung. Auf der Wanderung sind die Pilger allerdings nicht allein. An zwei Zwischenetappen unterstützt der Verein Camino di Sant'Anna die Pilger. Es gibt etwas Warmes zu essen und auch die Gelegenheit, sich auszuruhen. Und wenn sie in der Nacht den Wallfahrtsort erreichen, finden sie dort auch immer ein Lager. Kostenlos zu jeder Jahreszeit. Loris Dutto und seine drei Brüder gönnen sich nach ihrer Wanderung ein erfrischendes Bier.
Vor etwa 80 Jahren pilgerte unsere Großmutter zur Wallfahrtskirche Sant'Anna, um dafür zu danken und daran zu erinnern, dass ihr Bruder aus Russland zurückkehrte. Wir sind gekommen, um die Erinnerung unserer Großmutter aufrechtzuerhalten. Diese Dinge dürfen sich niemals wiederholen, junge Menschen einfach in den Krieg zu schicken.
Täglich finden hier mehrere Gottesdienste im Freien auf dem Kirchenvorplatz statt. Mitten in der Woche um 11 Uhr versammeln sich dort rund 200 Menschen. Erik Turko erklärt, warum ihm diese Gottesdienste so wichtig sind.
Weil es hilft, auch Nicht-Pilgern deutlich zu machen, dies ist ein sakraler Ort. Wenn ich also mit dem Fahrrad oder zu Fuß ankomme, bleibe ich vielleicht stehen, höre zu. Solche Menschen kommen als Touristen, aber gehen womöglich als Pilger.
Der Wallfahrtsort lebt von den über 50 internationalen Freiwilligen. Egal ob alt oder jung, sie alle vereint ihr Glaube. Geoffrey John Vincent, ein 28-jähriger angehender Priester, und seine beiden Studienkollegen kommen aus Indien. Sie alle studieren in Rom Theologie und sind vor 3 Tagen hier angekommen.
Abbiamo un buon rapporto.
Alle sprechen uns mit einem Lächeln an, weil wir Inder und Ausländer sind. Aber wir fühlen uns nicht als solche. Wir fühlen uns hier wie zu Hause. Wir sind für einen Monat während unserer Ferien hier.
Und dann gibt es diejenigen wie den 72-jährigen Franco Pellegrino, die seit über 10 Jahren immer wieder hier hinkommen. Weil sich niemand mit der Technik in Sant'Anna di Vinadio so gut auskennt wie er und er auch immer eine gute Idee hat, nennen sie ihn alle hier liebevoll den Bürgermeister. Aber der Bürgermeister hat ein Problem. Kirche und Unterkünfte werden über eine Turbine und 2 Dieselgeneratoren mit Strom versorgt. Doch jetzt ist ein Generator defekt und der Wasserspiegel des Sees sinkt.
Wenn es kein Wasser gibt, haben wir keinen Strom. Und es gibt nicht viel Wasser. Wir müssen vorsichtig sein. Das Wasser des Sees ist begrenzt und wir riskieren, dass es uns ausgeht. Ja, wir haben Generatoren, aber sie kosten 200 Euro pro Tag.
Vor 2 Jahren war es so trocken, dass der See kaum noch Wasser hatte. Es gab keinen Strom und der Wallfahrtsort musste früher schließen als sonst, erzählt Franco Pellegrino. Die Lösung sei eine Photovoltaikanlage. Ob diese aber schon nächstes Jahr kommt, sei noch ungewiss. Unabhängig davon steigt der Strombedarf von Sant'Anna di Vinadio kontinuierlich, analog zum Bekanntheitsgrad.
2016 endete hier eine Etappe des Giro d'Italia. Und der Giro d'Italia war eine enorme Werbung für uns. Sant'Anna war schon immer bekannt, aber nicht so bekannt wie heute. Vor 10 Jahren kamen nur Menschen hierhin, die im Umfeld lebten. Jetzt kommen die Menschen auch von weit her.
Der Sport war es also, der den Wallfahrtsort noch populärer gemacht hat. Jan Tolzmann hat Sant'Anna di Vinadio im Piemont besucht. Das war Tag für Tag mit Andreas Mein in der Redaktion. Nach den Nachrichten geht's weiter mit der Sendung Agenda. Die kommt heute live aus Schrobenhausen in Bayern. Sören Brinkmann geht der Frage nach, wie sich bedrohte Orte auf das Hochwasser vorbereiten. Denn nach der Flut ist vor der Flut. Und noch ein Tipp für heute Abend. Da geht's um 20.10 Uhr in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft um 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Ein lebendiges Welterbe. Ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald.